Er kam dann öfter und kaufte Notizbücher bei uns im Laden. Er heißt Ludwig Wittkamp, Tant Adelheid wusste es. Es wundert einen, wenn ein Herr Regierungsrat einen privaten, menschlichen Namen hat. Wozu braucht er ihn? Er wohnt auf dem Hohenzollernring. Dass er wohnt, kann man sich auch nicht gut vorstellen. In unserem Laden kaufte er die billigsten kleinen Notizbücher, denn er hält auf Ordnung und schreibt seine Ausgaben auf. Besonders auf Reisen, weil da nämlich die Ausgaben ins Unendliche wachsen und man glatt 3 Mark ausgeben könne, ohne Ahnung wofür. Der Regierungsrat lud mich eines Tages ein in den Bieresel zum Muschelessen. Ich war stolz und schrieb nach Haus und ans Leyenbeckers Fienchen, das meine Freundin war, dass ich viel Umgang hätte mit Regierungsräten und anderen hohen Beamten. Muscheln sind billig, ich habe sie immer gern gegessen. Der Regierungsrat aß keine Muscheln, aus Furcht vor Vergiftungsmöglichkeiten. Er sagte, Pilze esse er auch nicht, rohes Fleisch auch nicht. Das Lokal war voll von Essengeruch und unruhvollen Menschen, die gierig aßen und sprachen. Der Regierungsrat aß eine Kalbshaxe mit Salat. Salat ist gesund, er enthält Vitamine. Meine Muscheln sahen aus wie geplatzte Embryos. Ich erinnerte mich an die Ausstellung von Geschlechtskrankheiten, wo ich den Regierungsrat kennengelernt hatte. Mir wurde übel, einen Bohnenkamp hätte ich gern getrunken, aber ich genierte mich, das zu sagen. Der Regierungsrat ärgerte sich, dass ich fast alle Muscheln ungegessen ließ, denn bezahlt mussten sie werden. Er erzählte, er könne an einem Abend eine ganze Flasche Wein austrinken, innerhalb von 4 bis 5 Stunden. In der Zeit trinken wir in Lappesheim 4 Flaschen. Er lud mich ein, später bei ihm zu Hause noch eine Flasche mit ihm zu leeren. Vorerst trank er einen Wacholder, weil das Eisbein fett gewesen war und um sich anzuregen. Anschließend sprach er mit mir als hoher Beamter und gebildeter Mensch, nämlich ernst und politisch und erotisch. Er sagte, als Katholik müsse er gegen seine Triebe kämpfen, die ungeheuer seien. Es ziehe ihn zu Dirnen und in wilde Abgründe seines Lebens, in denen man sein Geld verliere und seine Gesundheit und sein Seelenheil. Darum kämpfe er den Kampf gegen die Triebe. Er bewundert den Führer und hängt an ihm als an dem Erlöser des deutschen Volkes, das erniedrigt werden sollte von feindlichen Fremden. Aber als Katholik ist er gegen Rosenberg, der ein mystisches oder mythisches Buch geschrieben hat über das 20. Jahrhundert wegen der Germanen. Sehr schwer zu verstehen ist das alles. Der Regierungsrat sagte dann, er sehne sich nach einer Ehe, denn nur in der Ehe sei es erlaubt, seine Triebe frei und christlich zu entfalten. Da dürfe man. Ich dachte, dass ich wahnsinnig gern eine Frau Regierungsrat würde, wegen der Tant Adelheid und wegen ganz Lappesheim. Aber dann hätte ich auch die schrecklichen entfalteten Triebe zu erleben. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich brauchte auch gar nicht kämpfen mit mir, ob ich wollen sollte oder nicht. Er wollte mich gar nicht. Denn es kam nur eine Frau in Frage für ihn, mit Aussteuer und Vermögen, die außerdem jung, hübsch und arbeitswillig sein müsse. Woher sollte ich Aussteuer und Vermögen nehmen? Der Regierungsrat hatte gedacht, ich werde den gutgehenden Gasthof in Lappesheim erben und vorher das Geld eines unauffällig, aber reich verdienenden Vaters bekommen. Er hätte dann auch nichts gegen meine volkstümliche Herkunft gehabt. Seine Bildung ist nämlich ungeheuer. Er erzählte mir, dass er am Grabe eines Hölderlin einen Hölderlin gelesen habe. Aber das nicht etwa nur einmal, sondern mehrmals. Das seien immer erhebende Minuten gewesen. Alles das sei ihm so heilig, dass er gar nicht davon spreche, es überhaupt nicht erwähne. Und dann sprach er davon. Ich sagte, ich sei besitzlos, aber nicht arm. Da schwieg er eine Weile, trommelte mit den Fingern böse auf dem Tisch, trank noch einen Wacholder und sagte dann, er wolle die Flasche Wein bei sich zu Hause trotzdem mit mir trinken. Er sagte, Ich sehe wie ein mageres kleines Schulmädchen aus. Plötzlich stand Franz an unserem Tisch. Sein Gesicht war blass, seine Augen waren still, sein Schal leuchtete. Hätte ich ihm doch nur nicht erzählt, dass ich mit dem Regierungsrat heute hier war. Dieser blödsinnige Affe kommt mich abzuholen, wo ich mit einem besseren, welterfahrenen Beamten sitze. Guten Abend, sagte Franz. Ich mochte ihm gar nicht die Hand geben. Möchtest du mit mir kommen, Sanna? Es regnet, ich habe einen Mantel für dich mitgebracht. Diese idiotische Stimme, die so samtig und leise singt, nichts los ist mit so einer blassblauen Stimme. Nicht schimpfen kann man mit ihr, nicht wütend sein, nicht laut lachen. Wozu braucht so ein Franz überhaupt eine Stimme? Er selbst scheint verwundert, dass er eine hat.
Nehmen Sie Platz, sagte der Regierungsrat vornehm und ausgesprochen ärgerlich.
Franz setzte sich, langsam und aufrecht. Seine schmalen, langen Hände legte er behutsam auf den Tisch, als wolle er beten. Der Regierungsrat machte höhnische Mundwinkel und sagte, es sei doch schön für mich, so einen Cousin zum Kavalier zu haben. Und ob ich noch Wert lege auf die Flasche Wein? Der junge Herr solle sich keine Sorgen machen. Er, der Regierungsrat, werde mich mit einem Auto nach Hause bringen.
Ja, sagte Franz und blieb sitzen, statt zu gehen.
Nimm wenigstens den verrückten Schal ab, sagte ich. Meine eigene Stimme stach mir schrill in die Ohren. Als er den Schal abnahm, war es, als hätte ich selbst ihn von seinem Hals gerissen. Der Regierungsrat lachte. Franz sah auf traurige Art ausgezogen, nackt aus. Neben ihm, auf der hellen Holzbank, lag der Schal, rot und warm. Paul schenkte Franz den Schal. Paul ist Franzens einziger Freund. Paul ist eine dicke, lachende, rote Kugel. Franz hat ihn mal abends im Stadtwald gefunden, als es schon spät war und einsam. Da lag der Paul mitten auf dem Fahrdamm, weil er von einem Motorrad angefahren worden war, das sich danach nicht mehr um ihn gekümmert hat. Er war nicht tot, aber immerhin angefahren und außerdem noch besoffen. Das nächste Auto, das über ihn fortgerast wäre, hätte ihn erledigt. Franz schleppte Paul vom Fahrdamm und half ihm weiter. Aus sowas kann natürlich Freundschaft entstehen. Viel zu sagen haben die beiden sicher nicht, aber es herrscht eine gute, liebevolle Stimmung zwischen ihnen. Paul kommt manchmal in den Laden und ärgert die Tante Adelheid, indem er alles isst und trinkt, was er in der Küche findet und Postkarten aus dem Laden mitnimmt, ohne zu bezahlen. Den roten Schal schenkte er Franz. Vielleicht hatte er ihn selbst bekommen und schämte sich, sowas Verrücktes zu tragen. Aber das ist auch wieder nicht wahr. Der Paul wollte dem Franz den Schal, der eigentlich ein großes seidenes Tuch ist, als Taschentuch schenken. Dazu war dem Franz das Tuch aber zu schade und er schmückte sich damit aus Freundschaft und Glück. Der Kellner brachte Franz ein Glas Bier. Keiner hatte es bestellt, aber Franz lehnte es nicht ab. Der Regierungsrat sagte, er könne ja jetzt gehen, nunmehr ich in angenehmer Gesellschaft wäre. Ich verstehe es heute noch nicht, aber ich hatte große Angst, der Regierungsrat könne beleidigt sein und wollte mit ihm gehen. Da bewegte plötzlich ein Luftzug die rote Seide auf der Bank. Es sah aus, als atme sie. Die dunklen, filzigen Gehänge vor der Lokaltür schoben sich ein wenig auseinander. Ein Mädchen glitt hindurch, klein, blond und zierlich, wie eine Weihnachtspuppe in weiß und golden. Dabei war sie vollkommen verregnet. Sie stellte sich an unseren Tisch, der gleich neben dem Eingang war. Man hörte, wie auf der Straße der Regen wild aufs Pflaster prasselte. Ein Kellner machte das Mädchen auf einen der wenigen freien Plätze aufmerksam, aber sie wollte sich nicht setzen. Verlegen und schüchtern schüttelte sie den Kopf. So schüchtern war ich vor ein paar Monaten auch noch gewesen. Jetzt kam ich mir großartig und erhaben ihr gegenüber vor. Wahrscheinlich hatte sie auch kein Geld. Ihre Bluse war so jämmerlich und billig. Zuzahlen müsste mir man, damit ich so einen Dreck anziehen würde. Reizender sah sie aus, als ich je aussah. Ich war froh, dass der Kellner sie verachtete, indem er sie in auffälliger Weise nicht beachtete.
Nur einen Augenblick hatte sie so neben uns gestanden. Schon machte sie eine Wendung, um wieder hinaus in den Regen zu flüchten, nachdem sie eben erst vor dem Regen ins Lokal geflüchtet war. Da sah der Franz sie an. Sie sah den Franz an. Franz stand auf, ganz ruhig. Was tut er? Mein Herz klopft, in meinen Ohren sausen glühende Räder. Der Regierungsrat spricht, seine Stimme ist weit fort, ich höre ihn nicht. Franz gibt dieser Verregneten in Weiß und Golden meinen Mantel. Was fällt ihm ein? Meinen Mantel? Auf seinem Schoß hat er bis jetzt gelegen. Mir gehört er, für mich hat er ihn mitgebracht. Nehmen Sie, sagt er zu der Verregneten. Nehmen Sie, ich begleite Sie zu Ihrer Wohnung. Was hat er zu dieser Fremden so weich und samtig zu sprechen? Was hat sie ihn anzusehen, mit so einem milden, dunkelblauen Glanz in den Augen, verflucht?
Sanne, sagt Franz zu mir, du fährst ja in einem Auto, Sanne. Da brauchst du keinen Mantel. Ich bringe ihn dir später zurück.
Ich fahre in keinem Auto, Franz. Ich brauche den Mantel. Gib ihn mir, sofort. Ist alles bezahlt, Herr Ober? Guten Abend, Herr Regierungsrat. Bitte, Franz, komm. Ich mag nicht allein durch den Regen gehen. Deinen Schal habe ich eingesteckt. Ich schlief nicht unten in der Wohnung der Tant Adelheid, wo auch der Franz schlief. Es war dort kein Platz mehr gewesen für mich. Ich schlief im gleichen Haus oben in der Mansarde, die auch der Tant Adelheid gehörte, neben dem alten Rentner Pütz. Klein und kahl war die Mansarde, feucht und kalt im Winter, lähmend heiß im Sommer. Noch nie war der Franz in meiner Mansarde gewesen bisher. »Bitte komm mit hinauf, Franz. Ich habe Angst, heute allein zu sein. Ich habe Angst, ich kann noch nicht schlafen.« Dunkle, klebrig-kalte Nebelluft kroch durch die Ritzen des Fensters. Meine Hände erstarrten in Kälte, mein Gesicht brannte. Draußen regnete es nicht mehr, der Himmel schwieg, und voll von betäubender Schweigsamkeit war das Zimmer. Lang, aufrecht und schweigend stand Franz neben der Tür, das Gesicht zur Wand gekehrt. Weit fort hupte ein Auto. Aus der kleinen Glühbirne an der Decke floss trübes, schmutzig orangenfarbenes Licht. Mein Bett sah aus wie eine Apfelsinenschale. Meine Schuhe zog ich aus, meine Strümpfe. »Dieser Regierungsrat ist ein altes Ekel, Franz. Nie mehr werde ich ihn treffen.« Mein Kleid zog ich aus. »Nimm dir den Stuhl, Franz, und setz dich. Hoffentlich merkt deine Mutter nicht, dass du hier oben bei mir bist, sonst denkt sie noch Gott weiß was.« Dabei ist doch alles so harmlos. Muss man denn immer Gott weiß was denken? Ich finde das gemein von den Menschen, ich verstehe das gar nicht. Mein Hemd ziehe ich aus. Dreh dich jetzt bitte nicht um, Franz. Warum bewegt er sich denn gar nicht? Warum spricht er kein Wort? Ohne dich würde ich es hier in Köln kaum aushalten, Franz. Ich liege im Bett. Ich habe mein Nachthemd an, aus billigem, hässlichem, weißem Stoff. Werde ich einmal ein seidenes Nachthemd haben? Du kannst dich jetzt umdrehen, Franz. Es ist nichts dabei. Wenn ich krank wäre, würdest du mich doch auch besuchen und mich genau so sehen. Ich bin aber nicht krank. Franz steht immer noch, stumm und bewegungslos. Hell und bleich schimmert sein Hals. Schmal, nackt und hilflos sieht er aus, ohne den feurigen roten Schal, den ich ihn abnehmen ließ. Heute sah ich ihn zum ersten Mal ohne seinen roten Schal. Ich schäme mich und habe Lust, mich ewig zu schämen. Gute Nacht, Franz, ich bin müde. Gib mir die Hand. Er gab mir die Hand. Und als ein freundlich zarter Morgen die Kammer langsam hell werden ließ, stand ich leise auf und öffnete das Fenster. Die Luft schien mir singend, schwebend, und mein Herz war leicht, beruhigt und glücklich wie die Erde nach einem Gewitter. Aus meiner schwarzen Handtasche nahm ich den roten, leuchtenden Seidenschal. Er war etwas zerknüllt, ich versuchte, ihn glatt zu streichen. In meinem Bett lag Franz und schlief schwer und tief. Ich musste lachen, denn sogar sein Schnarchen klang samtig und sanft. Ich legte den roten Seidenschal in seine lieben, schlafenden Hände. 4.
Obwohl die Tante Adelheid sich einen Dreck aus dem Franz machte, wollte sie doch, dass er ihr gehöre mit Haut und Haaren und niemandem sonst. Es ärgerte sie maßlos, dass Franz heiterer wurde und sie kaum noch Macht hatte, ihn zu quälen. Weil die Tante Adelheid nun mal wollte, dass jeden Sonntag frische Blumen an der Fotografie des toten Kindes steckten, habe ich das einfach jeden Sonntag getan, ohne sie lang zu fragen. Franz war erlöst wie von einem Fluch und die Tante Adelheid verlor das Interesse an der Umkränzung des Bildes. Es kam ein Sonntag, an dem das Bild unbekränzt blieb, denn sie hatte vergessen, frische Blumen zu kaufen. Natürlich hat sie gleich herausgeschnüffelt, dass zwischen Franz und mir was war. Wir haben uns übrigens auch nicht große Mühe gegeben, etwas zu verbergen. Franz sagte ihr, wir wollen heiraten in 1 bis 2 Jahren. Was sollte sie dagegen einwenden? Bis jetzt hatte der Franz sein ganzes Gehalt seiner Mutter abgeliefert und sich nur hier und da mal ein paar Pfennige Taschengeld geben lassen. Jetzt gab er ihr nur noch die Hälfte und sparte das übrige Geld für unsere Zukunft. Wir dachten daran, einmal einen Laden zu eröffnen. Zigaretten wären mir am liebsten gewesen. Es wäre nicht viel Anfangskapital nötig gewesen, weil man von den Zigarettenfirmen Kredit bekommt. Und man hätte in einer Gegend anfangen können, wo die Ladenmieten denkbar billig sind. Vielleicht würde man später noch Zeitschriften, Zeitungen und Schreibwaren hinzugenommen haben. Auch eine kleine Leihbibliothek hätte man angliedern können. Wir haben oft und gern solche Pläne gemacht, der Franz und ich, und waren froh dabei. Die Tante Adelheid versuchte, uns zu ärgern und zu schikanieren, wo sie nur konnte. Aber das machte uns nicht viel aus. Wir waren ja zu zweien und uns einig. Zu zweien lacht man über so vieles, über das man allein weinen würde. Trotzdem ist es der Tante Adelheid gelungen, uns fast alles zu zerstören, mit Hilfe der Politik. Und das kam so. An einem Samstagmittag waren wir spazieren gegangen. Franz und ich und der Paul, Franzens Freund. Der Paul ist klein, rund, dick. Kein Mann zum Verlieben, aber ich hatte ihn furchtbar gern. So wie er angerollt kam, gab's was zum Lachen. Er war Arbeiter in einer Metallwarenfabrik in Köln-Ehrenfeld. An dem Samstagmittag hatte er Franz und mich noch eingeladen zu einem Glas Kölsch in Päffgen. Wir waren sehr lustig und haben auch noch einen Wacholder getrunken. Dann musste ich leider in den Laden, um zu bedienen, weil an diesem Nachmittag die Tante Adelheid Kaffeeklatsch bei sich hatte. Franz und Paul kamen mit, um mir Gesellschaft zu leisten. Dafür versprach ich, ihnen heimlich was zum Essen aus der Küche zu klauen. Im Laden saß die Tante Adelheid mit der Fricke, einem ältlichen Fräulein, das seinem Bruder die Wirtschaft führt. Wir waren sehr pünktlich. Die anderen Kaffeeklatschfrauen würden alle erst in einer guten halben Stunde kommen. Fräulein Fricke befand sich in einem politischen Gespräch mit der Tante Adelheid.
»Vor dem 1. März, da habe ich geweint, jede Nacht geweint. Und wenn ich nicht geweint habe, habe ich gebetet. Wie sah ich aus?«
»Ja, Sie sahen auch schlecht aus.«
»Jetzt weine ich auch nicht mehr. Jetzt brauche ich auch nicht mehr zu beten. Jetzt sehe ich auch wieder besser aus.«
»Ja, jetzt sehen Sie auch wieder besser aus.«
»Nur Zuversicht. Alles andere macht der Führer.«
Dann sprachen sie weiter vom Führer. Und Fräulein Fricke erzählte, dass sie ihm in ihrem Zimmer ein Altärchen errichtet hätte, mit ständig brennenden Kerzen. Ich merkte, dass der Paul Lust hatte, die Tante Adelheid und die Fricke, die immer so ein bisschen wunderlich ist, zu ärgern. Das war mir nur recht. Eine Zeitung holte der Paul, worin der auffallende Unterschied zwischen Nationalsozialisten und Verbrechern dargestellt war. Links waren Köpfe von Gauleitern, Gruppenführern und anderen hohen Nationalsozialisten und rechts Köpfe von Taschendieben, Raubmördern und Lustmördern und solchen Leuten. Der Paul verdeckte die Unterschriften und ließ die beiden Frauen raten, wer Nationalsozialist, wer Verbrecher sei. Tatsächlich rieten sie 3-mal hintereinander falsch, was Paul große Freude und die beiden Frauen wütend machte. Paul sagte, es spreche nicht sehr für ihr gesundes deutsches Gefühl, einen Nationalsozialisten für einen Verbrecher zu halten und umgekehrt.